Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie heute Silke Hane an einem Tag, ja, an dem sich auch die Meldungen aus dem Wirtschaftsleben in Sachen Corona wieder überschlagen. Und da haben wir die kommenden Themen für die nächsten 25 Minuten ausgewählt. Laut der Finanzaufsicht BaFin ist Corona kein systemisches Risiko für die Finanzbranche, aber auch heute brechen die Kurse an den Börsen ein. Das öffentliche Leben in Deutschland, das wird weiter eingeschränkt und zwar bundesweit. Und besonders betroffen sind Luftfahrt und Touristik. Die werden gerade auf null heruntergebremst. Wir schauen auch auf diese Branchen. Und außerdem, wie die Euro-Finanzminister reagieren und was die Notenbanken tun. Wie tief kann der deutsche Aktienindex noch fallen? Diese Frage, die stellt sich quasi täglich vor Handelsbeginn in Frankfurt. Auch heute stürzten die Kurse wieder ab, wurde viel Geld vernichtet. Frage an unseren Börsenreporter Sebastian Schreiber in Frankfurt. Wie tief ist der DAX bisher an diesem Tag gefallen?
Ja, der Abverkauf von Wertpapieren, der ging hier heute doch ganz gut weiter. Die Rede ist weiterhin von Notverkäufen, einfach um Liquidität herzustellen. Da wurden viele Wertpapiere verkauft. Der DAX ist heute Morgen unter die Marke von 9.000 Punkten gefallen. Zeitweise verlor der DAX mehr als 10%. Jetzt am Nachmittag gab es doch einen Aufwärtstrend. Kurz vor dem Handelsschluss steht das Börsenbarometer bei 8.917 Punkten. Das ist immer noch ein Verlust von 3,4% oder 314 Punkten. Einige Unternehmen verlieren heute im zweistelligen Bereich. Allen voran trifft es im DAX da den Baustoffkonzern Heidelberg Zement. Papiere notieren kurz vor dem Handelsschluss so um die minus 12%. Aber einen Gewinner, den gab es dann auch. Adidas konnte zulegen als eines von vier Unternehmen gerade kurz vor dem Handelsende. Ein Plus von 4,8%.
Und dann schauen wir auch ins Ausland. Was macht die Börse in New York, ohne die in Frankfurt ja bekanntlich nichts geht?
Ja, das stimmt. Da zeigt sich ein ähnliches Bild. Es geht steil bergab. Der Dow Jones kann die satten Zugewinne vom vergangenen Freitag nicht halten. Da half auch die Leitzinssenkung nicht, die die US-Notenbank Fed gestern überraschend angekündigt hat. Der Dow Jones verlor zum Handelsbeginn gleich mal knapp 10%. Die Wall Street hat dann reagiert und den Handel daraufhin für eine Viertelstunde ausgesetzt. Das haben wir ja schon einige Male beobachtet in den vergangenen Handelstagen. Jetzt geht es aber weiter an der Wall Street. Es bleiben aber immer noch Verluste um die 8% beim Dow Jones. Ähnlich sieht das auch beim Nasdaq 100 aus. Die Technologiebörse verliert um die 7% momentan. Und der breiter gefasste S&P 500, der muss ebenfalls federn lassen und verliert um die 7% in den USA.
Erste Börseninformationen von Sebastian Schreiber in Frankfurt. Wir schalten später nochmal hin. Ja, in einigen Städten und Bundesländern ist das öffentliche Leben schon fast zum Erliegen gekommen. Kneipen, Kinos, Theater bleiben geschlossen, unter anderem. Solche weitgehenden Maßnahmen haben Bund und Länder heute jetzt für das ganze Land beschlossen. Nur die notwendigsten Läden sollen offen bleiben. Das öffentliche Leben wird also voraussichtlich weiter heruntergefahren. Theo Gers berichtet über das, was bekannt ist.
Die Bundesregierung fährt zusammen mit den Bundesländern Deutschland weiter geregelt herunter. Die Beschlüsse werden das öffentliche Leben weiter einschränken und sollen ab sofort gelten. Danach sollen die meisten nicht lebensnotwendigen Geschäfte schließen. Offen bleiben dagegen Einzelhandelsgeschäfte für Lebens- und Futtermittel, ferner Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken und Sanitätshäuser. Geöffnet bleiben auch Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Waschsalons und der Großhandel. Für die notwendige Versorgung der Bevölkerung wird das Verkaufsverbot an Sonntagen aufgehoben. Restaurants und Gaststätten sollen dagegen nur noch zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr abends öffnen dürfen. Sonderregeln sind, so berichtet es die Bild-Zeitung als erste, auch für Bau-, Garten- und Tierbedarfsmärkte vorgesehen. Hier soll es aber strenge Auflagen geben, um Warteschlangen zu vermeiden. Ohne Einschränkungen sollen Handwerker und andere Dienstleistungsbetriebe weiter arbeiten können. Gottesdienste sowie Treffen von Vereinen werden dagegen verboten, ebenso Busreisen. Spielplätze werden ebenfalls gesperrt. Auch Hotels oder Pensionen müssen ihren Betrieb einschränken. Übernachtungsangebote dürfen nur noch zu notwendigen und ausdrücklich nicht mehr zu touristischen Zwecken genutzt werden. Vollständig schließen müssen Bars, Clubs, Diskotheken sowie Kneipen. Ferner Theater, Opern, Konzerthäuser und Museen, so wie es in den meisten Ländern schon der Fall ist. Dicht machen sollen auch Ausstellungen, Kinos sowie Freizeit- und Tierparks. Außerdem Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen. Bordelle, Schwimm- und Spaßbäder oder Fitnessstudios werden ebenfalls geschlossen. Völlig unabsehbar sind die Folgen dieser Beschlüsse und vor allem der am vergangenen Freitag angekündigten Kreditgarantien für Unternehmen auf den Staatshaushalt. Finanzminister Olaf Scholz will dennoch unverändert am Mittwoch die ersten Eckpunkte für den Haushalt 2021 präsentieren, die aber schon jetzt Makulatur sein werden. Denn die Auswirkungen der Krise sind mit keinem Punkt in diesen Eckpunkten enthalten. Die Bundesregierung, so heißt es in der Kabinettsvorlage, werde aber mit aller Kraft den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise entgegentreten. Demnach sollen Milliardenbeträge in die Stärkung des Gesundheitswesens und zur Stärkung von Unternehmen und Arbeitsplätzen aufgewendet werden. Corona bereinigt, sollen die Ausgaben des Bundes um 2,3% zulegen. Damit würden sie im kommenden Jahr auf gut 370 Milliarden Euro steigen.
Theo Gers berichtete aus der Bundeshauptstadt. Und auch die EU-Kommission erwägt weitere Maßnahmen, unter anderem das Reisen einzuschränken. Nicht absolut notwendige Einreisen sollen für 30 Tage ausgesetzt werden, so die Präsidentin von der Leyen. Reisebeschränkungen treffen aktuell besonders die Luftfahrt mit voller Wucht. Die Bundesregierung hat den Unternehmen der Branche deshalb heute Hilfen zugesagt. Nadine Lindner.
Es gibt zwei Kernbotschaften nach dem Branchendialog. Die erste: Der Luftverkehr ist systemrelevant und darf nicht völlig zum Erliegen kommen. Das gelte vor allem für Frachtflüge, die zur Versorgung von Menschen und Betrieben aufrechterhalten werden müssten. Die zweite Kernbotschaft: Die Bundesregierung hält zum jetzigen Zeitpunkt staatliche Beteiligungen oder direkte Hilfen an Airlines nicht für nötig. Im Moment liege der Fokus auf anderen Instrumenten wie Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen oder Erleichterungen im steuerlichen Verfahren. Eine Verstaatlichung von Unternehmen sei nicht Ziel der Bundesregierung, sagte Thomas Jatzombek, der Koordinator für Luftverkehr innerhalb der Bundesregierung. Zwei Stunden hatten Vertreter der Regierung, der Luftfahrtindustrie und der Gewerkschaften am Mittag in Berlin zusammengesessen. Nächste Treffen sollen folgen, dann allerdings als Videoschalte. Das Ziel der Bundesregierung? Sie wollte ein Lagebild der Luftfahrtbranche aus erster Hand bekommen, um abschätzen zu können, wie lange die Reserven der Airlines reichen. Das Fazit nach dem Treffen? Bei Airlines und auch bei Flughäfen sehen die Reserven sehr unterschiedlich aus. Keine Einigung gab es beim Branchendialog hingegen bei der Frage, wie es mit der Ticket- bzw. Luftverkehrssteuer weitergeht. Laut einem Gesetzesentwurf der Bundesregierung aus dem Klimapaket sollte die Luftverkehrssteuer zum 1. April angehoben werden und Flugtickets aus Klimaschutzgründen teurer machen. Derzeit sei dies nicht akut, weil es so wenige Passagiere gebe, auf die die Steuererhöhung anfalle. Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft, plädierte aber nach dem Branchendialog dafür, die Steuererhöhung erst zeitverzögert weiterzugeben, wenn das Geschäft nach der Corona-Krise wieder anlaufe, um den Airlines Zeit zu verschaffen. Die Entscheidung ist jedoch noch offen. Einig war man sich hingegen bei der Feststellung, dass die Luftfahrt die Branche sei, die die Auswirkungen der Corona-Krise am schnellsten und deutlichsten spüre. Und die Nachrichten des heutigen Tages sind besorgniserregend. So kündigte das Land Baden-Württemberg an, den Flugverkehr stoppen zu wollen. Die Lufthansa, die in Frankfurt für mehr als 2/3 aller Flugbewegungen steht, streicht ihr Angebot weiter zusammen. Demnach soll nur noch jeder 10. geplante Fernflug stattfinden. Ryanair, Europas größter Billigflieger, cancelt 80% seiner Verbindungen. Die Folgen spüren auch die Flughäfen. Wobei große Drehkreuze wie München oder Frankfurt offen bleiben sollen, so ist es der Wille von CSU-Verkehrsminister Andrea Scheuer.
Der Bericht von Nadine Lindner. Und nicht nur die Airlines trifft der aktuelle Stillstand des Lebens. Der weltgrößte Touristikkonzern TUI braucht nach eigenem Bekunden Hilfe vom Staat. Das Unternehmen setzt wegen der Pandemie einen Großteil seiner Reisen aus. Dietrich Mohabt aus Hannover mit näheren Informationen.
Drastische Schritte hat der weltgrößte Reisekonzern angekündigt. Stillstand, so lässt sich wohl am ehesten zusammenfassen, was TUI-Sprecher Martin Rieken meint, wenn er davon spricht, den regulären Betrieb weitgehend einzustellen.
Das heißt, dass wir jetzt unsere Gäste aus den Zielgebieten zurückholen, Kreuzfahrtgäste an Land bringen und dann auch wieder nach Hause fliegen und dann bis auf Weiteres zunächst einmal tatsächlich keinen Reisebetrieb durchführen können.
Also keine neuen Reisen verkaufen, Pauschalreisen, Kreuzfahrten und der Hotelbetrieb ruhen. Aber
für die Termine, wo es also jetzt keine Abreisen gibt, hat der Kunde tatsächlich auch die Möglichkeit, die Reise zu stornieren oder eben umzubuchen. Und gerade eben dafür schaffen wir jetzt auch Angebote für die Kunden, dass sie mit einem kleinen Bonus den Urlaub nachholen können. Weil ich glaube schon, dass unsere Gäste und dass auch die Deutschen nach wie vor verreisen möchten.
Trotz dieser nach ein wenig Optimismus heischenden Aussage, wie lange der Stillstand dauern wird, das kann niemand vorhersagen. Für viele Hotel- und Gastronomiebetriebe werde das gravierende Auswirkungen haben, vermutet Tourismusexperte Christian Buhr von der Hochschule Heilbronn. Er rechnet mit
Kurzarbeit. Ich gehe auch davon aus, dass das eine oder andere Hotel Mitarbeiter entlässt. Hotels werden versuchen, wenn sie eine gewisse Kostendeckung nicht mehr haben, zu schließen.
Und auch TUI selbst steht, was die Mitarbeiter angeht, vor großen Herausforderungen. Um die Kosten in dieser Krise zu senken und die Auswirkungen auf das Konzernergebnis zu verringern, habe man bereits konkret über Kurzarbeit gesprochen, über den Abbau von Überstunden, über bezahlten und auch unbezahlten Urlaub für Beschäftigte in Deutschland, so Unternehmenssprecher Martin Rieken. Es gelte aber grundsätzlich,
TUI ist im Grunde genommen sehr, sehr gut aufgestellt, um jetzt in diese Krise hereinzugehen. Und wir sind auch davon überzeugt, dass wir das gut durchstehen können. Wir haben zum einen liquide Mittel. Wir haben aber auch heute entschieden, dass wir uns um Staatshilfen bemühen möchten. Dazu gehen wir jetzt auch auf die Bundesregierung zu.
Das Unternehmen setzt dabei auf die Zusagen der Bundesregierung, die bereits angekündigt hatte, die Bedingungen dafür lockern zu wollen, Unternehmen und vor allem den Mitarbeitern in der Krise unter die Arme zu greifen. Zugesagt sind zum Beispiel Bürgschaften für Hilfskredite in den vom Virus besonders schwer getroffenen Branchen.
Dietrich Mohaupt über die Krise beim TUI-Konzern. Das Wichtigste scheint natürlich in dieser Lage, dass die Kapazitäten im Gesundheitswesen irgendwie hochgehalten werden. Ausgerechnet in dieser Situation aber sollen nach dem Willen zweier kirchlicher Träger im Saarland einige Kliniken schließen, was natürlich für Aufregung sorgt. Tonja Koch berichtet.
Corona verändere die Lage, argumentiert die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann, CDU. Sie hat deshalb die Cusanus-Trägergesellschaft Trier und andere aufgefordert, ihre Schließungsbeschlüsse zu revidieren.
Ebenfalls soll geprüft werden, ob der Weiterbetrieb des Krankenhauses in Lebach, das uns ja angekündigt wurde, in Juni zu schließen, für einige Monate weitergeführt werden kann. Ebenfalls werden wir prüfen, ob die Indienstsetzung anderer Häuser, die längst nicht mehr offen sind, wie zum Beispiel das Krankenhaus in Dillingen, das Krankenhaus in Brebach oder aber auch das Krankenhaus in Wadern, ob es möglich ist, dort für Notfalloptionen Räume und Plätze zu haben und nicht erst dann, wenn wir es brauchen.
Für Lebach wäre das sicher eine Option, für alle anderen Häuser sei es zu spät, sagt der saarländische Vorsitzende der Ärztevertretung Marburger Bund, Greg Frost.
Die bereits stillgelegten Häuser werden nicht von heute auf morgen zu personalisieren sein. Und wir sehen jetzt gerade hier in der Corona-Krise jetzt schon eine Knappheit an Mitteln, angefangen mit Mundschutz und Desinfektionsmitteln. Ich kann nicht plötzlich eine Klinik, die schon zu ist, nochmal aufstocken.
Dass der kirchliche Träger gerade zu Zeiten von Corona mit der Nachricht um die Ecke kommt, das Caritas-Klinikum in Lebach kurzfristig schließen zu wollen, hat viele irritiert, auch die Gesundheitsministerin. In einer eilig angesetzten Debatte im Landtag zeigte sich Monika Bachmann vergangene Woche verärgert.
Wir haben nichts gewusst, gar nichts.
Vor nicht einmal 2 Jahren sei im Einvernehmen mit den Trägern ein Krankenhausplan verabschiedet worden, der bis 2025 hätte gelten sollen, so Bachmann. Dieser sei nun Makulatur. Für den Standort Lebach habe es bereits Pläne für ein neues Bettenhaus gegeben und im Landeshaushalt waren entsprechende Investitionsmittel bereitgestellt. Das weiß auch der Vertreter des kirchlichen Trägers, Rüdiger Fuchs.
Wir sind uns sehr bewusst darüber, dass das eine ganz schwierige Situation für alle Mitarbeiter ist. Aber andererseits kommen wir als Träger nicht darum hin, diese Entscheidung so zu treffen, weil die Wirtschaftlichkeit dieses Hauses einfach dauerhaft nicht mehr gegeben ist.
Besonders bitter ist die Situation für die Mitarbeiter. Sie haben über Jahre Lohnverzicht geleistet, um die Existenz des Hauses zu sichern. Michael Quetting, Vertreter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
Verzichtet worden ist, unter dem Versprechen, die Arbeitsplätze zu sichern. Wenn jetzt der Träger diese Arbeitsplätze nicht sichern kann, also sie in anderen Bereichen umsetzt, dann denke ich, kommt auf dieses Unternehmen eine Klagewelle zu.
Den kleinen Krankenhäusern, die in der Grund- und Regelversorgung gebraucht werden, falle es immer schwerer, auskömmlich zu wirtschaften. Sie wüssten nicht mehr, in welche Richtung sie sich spezialisieren sollten, um neue Geldquellen zu erschließen, betont der Vertreter der Ärzte, Greg Frost. Sie könnten daher im Wettbewerb um attraktive Patienten nicht mehr bestehen. Denn Fallpauschalen, mit denen die Häuser ihre Betriebskosten deckten, orientierten sich unter anderem an sachkostenintensiven Prozeduren und nicht an den zuweilen niederschwelligen Bedürfnissen der Patienten.
Ich bin überzeugt, dass wir noch mehr solche Fälle sehen werden. Lebach ist nicht die einzige Klinik, die jetzt schon, wenn ich es mal so sagen darf, aus dem letzten Loch pfeift.
Die Versorgung der Patienten im Saarland ist nicht gefährdet. Die Zahl der Betten reicht aus, nur ihre Verteilung stimmt nicht mehr.
Tonja Koch berichtete aus dem Saarland. Das gleiche Bundesland hat ja auch beschlossen, als Schutz gegen das Coronavirus den Grenzverkehr zu Frankreich massiv einzuschränken. Eine von vielen Eindämmungsmaßnahmen, und diese brächten Europas Volkswirtschaften in kriegsähnliche Zeiten, so der Chef der Euro-Gruppe Mario Centeno heute. Wie die Euro-Finanzminister das abfedern wollen, berichtet Peter Kapern mit mehr militärischem Vokabular.
Wenn man der militärischen Wortwahl von Bundesfinanzminister Olaf Scholz folgen will, dann soll heute der deutsche Bazooka die europäische Haubitze folgen. Ein Programm und eine Zahl, die die Märkte beeindrucken und den Menschen die Zuversicht geben, dass die Europäische Union gewillt ist, ihre Mitgliedstaaten möglichst schnell aus der Wirtschaftskrise hinauszuführen. Eurogruppenchef Mario Centeno.
Together we are giving a powerful response.
Gemeinsam werden wir eine kraftvolle Antwort geben, so der portugiesische Finanzminister vor der Videokonferenz mit seinen Amtskollegen. Die Magie der großen Zahl soll dabei vor allem durch die Addition der nationalen Programme zur Stützung der Wirtschaft erzeugt werden. Die EU-Kommission hatte bereits in der vergangenen Woche angekündigt, die Flexibilitätsregeln des Stabilitätspakts bis zum Äußersten ausschöpfen zu wollen. Heute legte der EU-Haushaltskommissar nach. Alle Gelder, die die Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise und zur Stützung der nationalen Gesundheitssysteme mobilisierten, würden aus der Berechnung des staatlichen Defizits ausgeklammert, sagte Paolo Gentiloni in einem Zeitungsinterview. Doch damit stellt sich dann gleich die nächste Frage. Könnte es sein, dass Italien oder andere Mitgliedstaaten mit schon jetzt hohem Schuldenstand dann erhöhte Zinsen für die zusätzlichen Kredite zahlen müssten? Der grüne Finanzexperte im Europaparlament Sven Giegold fordert eine prophylaktische Kreditlinie des Euro-Rettungsschirms ESM für Staaten mit hohem Schuldenstand.
Damit das nicht zu hohen Zinsaufschlägen führt, brauchen wir ein gemeinsames ESM-Programm, das Spekulanten davon abhält, über hohe Zinsen zu fordern.
Auch dieses Thema diskutieren die Finanzminister heute. Ein Beschluss in dieser Sache wird aber noch nicht erwartet. Dass aber irgendwann einmal zu solchen Mitteln gegriffen werden könnte, das ließ sich in der vergangenen Woche schon aus den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz herauslesen.
Dass wir den Staaten, die also nicht so gut dastehen, was die Staatsverschuldung betrifft, trotzdem die Möglichkeit einräumen, jetzt das Notwendige zu tun. Und dass wir das gemeinsam absichern, dass sie das können, das will ich ausdrücklich sagen. Ihr könnt euch auf Deutschland in dieser Frage verlassen.
Bis dahin bleibt es aber wohl erst einmal bei der Addition der nationalen Maßnahmen zur Rettung der Wirtschaft. Dazu kommen jene Mittel, die die EU-Kommission selbst mobilisieren kann. Die sind limitiert, weil die Europäische Union, anders als die Mitgliedstaaten, keine Kredite aufnehmen kann. So bleibt 1 Milliarde aus dem EU-Budget, mit der für ein 8 Milliarden-Kreditprogramm der Europäischen Investitionsbank garantiert werden soll, um kleine und mittlere Unternehmen zu stützen. Und weitere 7 Milliarden aus dem EU-Budget, die gemeinsam mit nationaler Kofinanzierung ein 37 Milliarden Investitionsprogramm mobilisieren können. Jeder einzelne Euro davon wird wohl dringend benötigt werden, denn Binnenkommissar Thierry Breton prognostizierte heute einen drastischen Konjunktureinbruch für das laufende Jahr.
Nous anticipons une récession donc sur l'année 2020. On pense qu'on va avoir un impact entre 2 et 2,5%.
Um 2 bis 2,5% also wird die europäische Wirtschaft Breton zufolge in diesem Jahr schrumpfen.
Peter Kapern berichtete aus Brüssel. Die Europäische Union sortiert sich also. In Gänze wirkt das Vorgehen der Mitgliedstaaten bisher aber alles andere als gut abgestimmt. Vor dem Hintergrund so einiger nationaler Egoismen weltweit wirkt da das Vorgehen der wichtigsten Notenbanken dieser Welt aktuell wie ein Musterbeispiel für internationale Zusammenarbeit. Mischa Erhardt.
Es sind die wichtigsten Notenbanken der Welt, die sich nun zusammengetan haben. Die Europäische Zentralbank, die US-Notenbank Fed, die kanadische Notenbank, die Bank of England, Japans Notenbank und die Schweizerische Zentralbank. Sie werden Banken in ihren jeweiligen Wirtschaftsregionen mehr oder weniger unbegrenzt Dollar zur Verfügung stellen. Damit wollen sie erreichen, dass die Geldinstitute und Unternehmen günstig an die Weltleitwährung herankommen. Ziel ist es, dass der internationale Geschäftsverkehr liquide bleibt, denn der wird oft in Dollar abgewickelt. Joachim Schallmeier, Aktienstratege der Deka Bank.
Die Maßnahmen, die jetzt angekündigt wurden, die sind wirklich ohne Beispiel. Also das ist ja nicht nur, dass man hier die Zinsen gesenkt hat, sondern man stellt auch für 90 Tage unbegrenzte Liquidität zur Verfügung, hat das in Absprache mit den großen anderen Notenbanken gemacht. Also das ist schon eine Maßnahme von historischem Ausmaß.
Zudem hat die amerikanische Fed am Wochenende überraschend ihren Leitzins um einen weiteren ganzen Prozentpunkt gesenkt auf fast 0% und ein weiteres Anleihekaufprogramm angekündigt. Auch die japanische Notenbank hat am Morgen reagiert und öffnet ihre Geldtore weiter. Zwar meinen viele Experten in der aktuellen Lage, dass die Wirkung der Maßnahmen der Notenbank nur begrenzt ist. Denn wenn die Produktion, etwa durch Quarantänemaßnahmen zur Eindämmung des Virus, stockt, hilft auch keine Geldflut.
Aber die Notenbank kann natürlich helfen, die Zweitrundeneffekte zu mildern. Das heißt, kleine Unternehmen, die jetzt in die Krise geraten und je länger die Maßnahmen gegen Corona anhalten, desto mehr Unternehmen wird es da geben, die brauchen schnell und unkompliziert Liquidität. Und da hilft die Geldpolitik, wenn sie eben diese Liquidität und die günstigen Zinsen bereithält.
Sagt Volkswirt Maurizio Vargas von Union Investment. Am vergangenen Donnerstag hatte auch die Europäische Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm bis Jahresende um 120 Milliarden Euro aufgestockt. Und sie hat angekündigt, in großem Stil günstige Kredite für Banken bereitzustellen. Die sollen dann vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen zugutekommen, um die wirtschaftlichen Folgen der Virusepidemie abzufedern.
Mischa Erhardt über die Mittel der Notenbanken im Kampf gegen das Coronavirus. Und jetzt schalten wir noch einmal zu Sebastian Schreiber ins Börsenstudio Frankfurt. Zu Beginn der Sendung haben wir den Absturz des DAX beschrieben, die Minuszeichen an den Börsen, dann die Hilfen der Bundesregierung, der EU, der Notenbanken hier abgebildet. Herr Schreiber, wenn man das so hört, fragt man sich natürlich, wieso hilft davon nichts gegen fallende Kurse?
Ja, viele Analysten sagen hier, es geht eben in diesen Zeiten nicht mehr zum Beispiel um geldpolitische Parameter. Es geht ganz einfach um die Zahl der Menschen, die sich neu mit dem Coronavirus infizieren. Das sei die Währung, um die sich hier eben gerade alles dreht. Nur wenn die Zahl der Neuinfizierten zurückgeht, lässt sich auch irgendwann absehen, wann die Grenzen wieder aufgehen, wann wieder wie gewohnt produziert werden kann, wann die Wirtschaft wieder anläuft. Denn diese Fragen stellen sich alle Unternehmen, diese Fragen stellen sich alle Anleger gleichermaßen weltweit. Das ist ein psychologischer Effekt, der eben alle trifft und der dafür sorgt, dass die gewöhnlichen Impulsgeber, also eben zum Beispiel die Notenbanken, da gerade ja weitestgehend machtlos erscheinen.
Schauen wir noch auf die Autobranche. Einige Autobauer schließen in Europa ihre Werke, darunter Opel in Rüsselsheim. Sind die Autobauer schlecht dran?
Die Autobranche ist massiv von der Unterbrechung der weltweiten Lieferketten betroffen. Keine Frage, das behindert die Produktion, das ist das eine. Auch die Nachfrage dürfte rapide zurückgehen, weil Investitionen eben zurückgestellt werden. Das sind jetzt erstmal die wirtschaftlichen Hintergründe. Aber dazu kommt auch, dass man eine Autoproduktion nicht mal eben ins Homeoffice verschieben kann. Wenn also die Angestellten zu Hause bleiben, kann nicht produziert werden. Die Autofabriken in Europa stehen weitestgehend still und auch die Kurse der Autobauer, die fallen. Das zeigt zum Beispiel Volkswagen. BMW und Daimler. Im DAX gehören sie heute zu den Verlierern des Tages mit einem Minus von etwa 10%.
Wir schauen noch auf eine andere Meldung, ein anderes Unternehmen. Apple muss eine Milliardenstrafe in Frankreich zahlen.
Ja, das stimmt. Das ist eine Strafe in Milliardenhöhe, sicherlich kein Pappenstiel. Apple soll sich da mit französischen Großhändlern abgesprochen haben, um die Preise zu diktieren. Das ist für Apple aber nur eine von mehreren negativen Nachrichten. Apple hat angekündigt, seine hauseigenen Läden außerhalb Chinas zu schließen. Fast 500 Läden sind es. 14 Tage lang sollen die geschlossen bleiben. All das drückt auf den Aktienkurs von Apple. Papiere verlieren etwa 7%. Damit liegt das im Schnitt des Dow Jones insgesamt.
Und dann schauen wir noch auf den Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Ja, fangen wir beim Goldpreis an. Da geht es auch bergab. Die Feinunze kostet 1.504 Dollar. Das ist ein Minus von 2,6%. Der Euro konnte nach der Zinsentscheidung der Fed zulegen und ist über die Marke von 1,12 geklettert, jetzt aber wieder gefallen auf 1,1157. Die Umlaufrendite steigt von minus 0,68 auf minus 0,6.
Danke nach Frankfurt. Sebastian Schreiber war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk Kultur heute ein Thema: Gedanken zur Besonnenheit. Silke Hane sagt Tschüss und schönen Abend Ihnen.